Ja, stellt euch vor, ihr bietet mit, wollt ein Gemälde ersteigern, was euch gefällt, dann habt ihr es ersteigert, habt Millionen bezahlt, gut, das ist vielleicht für uns eine andere Welt, aber ihr habt ordentlich Geld investiert, Auktion gewonnen, Freude riesig und im nächsten Moment zerstört sich dieses Bild von ganz allein. Nichts mehr da. Ich ahne, wie es der Frau in diesem Moment gegangen sein muss, obwohl man munkelt ja, der Schreck währte nur kurz, denn der Wert dieses Gemäldes inklusive des Schredders, der eingebaut war, hat sich dann ja erhöht. Passend dazu, und ihr dürft dann selber entscheiden, ob das gut passt oder nicht, möchte ich einen Bibelvers lesen oder ein paar Verse aus dem Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 7, ab Vers 29. Aber eins muss ich euch sagen, Brüder und Schwestern, die Zeit ist knapp. Künftig gilt, wer eine Frau hat, soll so leben, als hätte er keine. Wer weint, soll sich nicht von der Trauer gefangen nehmen lassen. Wer sich freut, soll sich nicht in der Freude verlieren. Wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Und wer die Dinge dieser Welt benutzt, soll gut auf sie verzichten können. Denn die Welt, so wie sie ist, vergeht. Ich möchte aber, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen macht. Zwischendurch dachte ich, vielleicht kannte Banksy, dieser Künstler, den Bibelvers. Denn in dem Bibelvers heißt es ja, wer etwas kauft, soll es nicht festhalten wollen. Das war ja in dem Gemälde dann automatisch mit eingebaut. Wie gewonnen, so zerronnen. Und ich finde den Zusammenhang zwischen dem Bild bzw. dieser Auktion und dem, was Paulus hier wichtig ist, irgendwie naheliegend. Denn, so sagt es Paulus, die Zeit ist begrenzt und von da aus ist es wichtig, mal zu gucken, wie wir unser Leben gestalten. Das richtet sich an Christen. Der Brief ist ja an eine Christengemeinde in Korinth gerichtet, aber ich glaube, das kann man ausweiten auf die ganze Welt. Also angesichts der Tatsache, dass wir alle mal sterben müssen, wie füllen wir unser Leben? Was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll? Darum geht es, sag mal, ganz allgemein, aber Paulus wird sehr konkret in unserem Text und das wollen wir uns mal genauer angucken. Paulus antwortet im Grunde auf Fragen. Die Gemeinde in Korinth, der Briefwechsel scheint ein bisschen länger gegangen zu sein. Es wird gesagt, das war vermutlich nicht der erste Brief. Es kommt ja auf jeden Fall noch ein zweiter Brief. Also er war in einer lebendigen Korrespondenz mit dieser Gemeinde. Damals ja oft die einzige Möglichkeit, miteinander in Verbindung zu bleiben, weil man sich so schnell nicht wieder sah. Und dieser Brief hat es in sich. Und man kann das sehr gut nachvollziehen. Es lohnt sich mal, den ganzen Brief zu lesen, aber zumindest mal Kapitel 7 insgesamt. Wir haben ja nur einen Ausschnitt daraus. Es finden sich immer wieder konkrete Antworten, wo man weiß oder wo man sofort spürt, Paulus antwortet hier auf konkrete Fragen. Und das scheint für ihn eine ich vermute mal, es war für ihn eine Gratwanderung, denn die Positionen der Fragesteller, die spiegeln eine ganze Bandbreite an Meinungen wider, die sich in den Fragen wiederfinden. Also die Palette reicht von Paulus, wir wissen ja alle, alles ist erlaubt und von daher habe ich die Freiheit, alles zu machen. Und warum sollte es dich interessieren, dass ich mir erlaube, zur Tempelprostituierten zu gehen? Also ein ganz konkreter Fall, Kapitel 6. Und überschrieben mit, alles ist erlaubt. Und Paulus fragt dann ja zurück, alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles dient dem Guten. Also das ist einmal die eine Position, dass sich Leute die Freiheit nehmen, wirklich alles machen zu können. Und die andere Seite, genau das Gegenteil, dass Leute sagen, alles für Jesus. Jesus kommt wieder, die Zeit ist begrenzt, wir müssen alle unsere Kräfte bündeln, um der Menschheit Jesus nahe zu bringen. Und da sind so Sachen wie Ehe einfach nur hinderlich. Also bloß nicht heiraten, das bindet viel zu viel Zeit, die man für Jesus investieren sollte. Deswegen alles für Jesus. Also alles ist erlaubt, alles für Jesus, das sind dann mal die Extrempositionen und da finden sich noch einige mehr. Und Paulus versucht, den Korinthern mit ihren Fragen irgendwie beizukommen. Und ich nehme schon mal mit für mich, wir hätten diesen Brief ja gar nicht, wenn die Korinther nicht diese Fragen gehabt hätten. Also Fragen stellen bringt weiter. Und das sage ich deswegen so bewusst, weil wir uns manchmal häuslich einrichten in dem, was wir so gewohnt sind, was sich über viele Jahre so eingeschliffen haben und wir selber hinterfragen das gar nicht mehr. Manchmal, das ist ja dann ein Segen, wenn dann neue Leute in die Gemeinde kommen, für die das alles nicht selbstverständlich ist und die dann gute Fragen stellen. Das kennen wir auch von Hauskreissituationen. Man kann dann ja 20, 30 Jahre in einem Hauskreis zusammen sein und ja, manche Fragen stellt man sich da gar nicht mehr. Aber dann kommt mal jemand dazu, stellt Fragen, die man sich schon lange nicht mehr gestellt hat und man merkt, Mensch, stimmt eigentlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich glaube, das tut uns gut, wenn wir uns immer wieder gute Fragen erlauben. Wenn wir immer wieder mal kurz raustreten und das Gewohnte von außen betrachten und fragen, ist das eigentlich noch gut so, wie wir es vielleicht schon lange machen? Also, konkrete Fragen und Paulus antwortet und aus der Art und Weise, wie er antwortet, nehme ich für mich eine ganze Menge mit. Ich habe 3 Punkte, 2 sind ein bisschen kürzer und der letzte, der dritte Punkt, der greift dann nochmal auf das Thema zu, haben als hätte man nicht. Das Erste, was mir bei Paulus in unserem Abschnitt auffällt, ist, dass er sagt, liebe Schwestern und Brüder. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Brief, seine ganz wertschätzende Art. Und das finde ich deswegen so spannend, weil er ja genau weiß, was in Korinth alles nicht gut läuft. Da gibt es so viele Sachen, die wirklich krass sind. Nur mal ein Beispiel, die Korinther feiern Abendmahl zusammen. Arm und Reich gehören ja zur Gemeinde, was ja schon mal schön ist, dass sie auch gesellschaftlich eine ganze Bandbreite dort haben. Aber dann ist es so, wohl im Vollzug, dass die Reichen an der einen Seite des Fest- oder des Abendmahlstisches schlemmen und die Armen praktisch ja, darben. Jeder verzehrt das, was er mitbringt. Und Paulus sagt, das geht gar nicht. Also nur mal um ein Beispiel herauszugreifen. Oder der sehr sorglose Umgang mancher Korinther mit der Sexualität, wo wir heute Alarm schreien würden. Aber Paulus begegnet den Korinthern in dem ganzen Brief sehr wertschätzend. Fängt schon beim Briefanfang an, dass er die Gemeinde sehr wertschätzend in den Blick nimmt und sagt, ihr seid überreich beschenkt mit geistlichen Gaben. Und er nennt sie Heilige, Heilige im Glauben. Also bei allem Unheiligen, was er dann noch benennen muss, aber für ihn bleiben sie Heilige durch Christus. Und für mich ist das nicht irgendwie, dass er sich einschleimen will, dazu kommt das zu oft vor, sondern das ist seine Haltung. Bei allem, was vielleicht nicht in Ordnung ist, wir bleiben Geschwister im Herrn. Das verbindet uns. Ich stehe nicht über euch, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, aber es geht jetzt darum, gewisse Dinge klarzukriegen. Und diese Balance, die finde ich bei ihm gut gelungen. Er redet Klartext, also wirklich, kann man den Brief nachvollziehen, aber immer in einer wertschätzenden Art und Weise. Und das wünsche ich mir für uns auch, für unsere Art und Weise, miteinander zu kommunizieren, dass wir Konflikte, Dinge, die in unseren Augen nicht gut sind, nicht unter den Teppich kehren, aber es uns gelingt, immer wieder liebevoll miteinander zu reden. Nicht immer einfach, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber immer wieder erstrebenswert. Das Zweite, was mir auffällt, dass er sagt, also die Art und Weise, wie er argumentiert, finde ich bemerkenswert, denn er sagt, die Zeit ist begrenzt. Das finde ich deswegen bemerkenswert, weil es in dem ganzen Kapitel um Fragen der Ehegestaltung und der Ehelosigkeit geht, wo man ja vermuten würde, dass Paulus vom Anfang her argumentiert, von der Schöpfung, von Adam und Eva, von der Tatsache her, dass Gott uns Menschen auf Gemeinschaft hin angelegt hat und dass es gut ist, einander zu haben, aber es tut er nicht, sondern er kommt vom Ende her. Er argumentiert von den letzten Dingen her. Dazu muss man wissen, dass Paulus und seine Generation davon geleitet waren, dass Jesus bald wiederkommt. Das hatten die ganz tief verinnerlicht. Man merkt das im Laufe der Briefkorrespondenz. Es gibt ja frühere Briefe von Paulus und spätere. Man kann da schon auch eine Entwicklung ablesen, dass in den frühen Briefen diese Naherwartung, dass Jesus in ihrer Generation noch wiederkommt, sehr ausgeprägt ist. Und das wird dann mit der Zeit weniger. Also das muss man im Hinterkopf haben. Das war bei denen ganz selbstverständlich. Hat sich dann ja nicht bestätigt. Und letztlich sind wir heute in der gleichen Situation. Wir wissen darum, dass die Zeit begrenzt ist, dass diese Welt begrenzt ist, dass es irgendwann mal eine neue Schöpfung geben wird. Und da die Erwartung aufrechtzuerhalten, dass Jesus bald wiederkommt, ist da nicht immer einfach. Aber spannend finde ich für unser Thema, dass Paulus vom Ende her ganz konkrete Leitlinien für unser Christenleben hier auf Erden ableitet. Und das ist ja so oder so sinnvoll, denn wir alle gehen ja irgendwie auf unser Ende zu. Und das Leben, zumindest von der biblischen Sicht her, ist ja noch nicht begrenzt auf die Zeit zwischen Geburt und Tod, sondern hat ja eine Ewigkeitsperspektive. Und das fließt bei Paulus hier auch voll mit ein, bei der Frage, wie gestalten wir denn nun ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel die Ehe, von dem Ende her. Und da bin ich wieder bei dem Bild von Banksy, es ist ja ein Gesamtkunstwerk, es ist ja nicht nur das Gemälde, sondern inklusive Schredderrahmen. Ich finde, das ist ein total schönes Gleichnis dafür, dass die Zeit begrenzt ist. Ja, eben noch Freude über die gewonnene Auktion, im nächsten Moment ist das Bild zerstört. Und wir werden ja auch immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass das Leben nicht endlich ist. Und es macht von da aus Sinn, darüber nachzudenken, wie wir auch zu dieser Welt und allem stehen, was wir darin finden. Und grundsätzlich lässt sich bei Paulus sehen, wir sind als Christen herausgefordert, die Welt weder zu vergötzen, also so zu tun, als wäre das alles und wir müssen alles rauspressen aus ihr in der Zeit, die wir haben. Genauso wenig sind wir dazu eingeladen oder angehalten, sie zu verteufeln. Die Welt bleibt Gottes gute Schöpfung. Davon ist ja nichts weggenommen und deswegen sind wir in dieser Spannung und das ist dann spannend auf ganz konkrete Lebensfelder anzuwenden. Und das tut Paulus und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt und da muss ich ein bisschen ausholen. Paulus sagt, das kann man leider im Deutschen und deswegen kommt man dann in so Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was meint er damit? Haben, als hätte man nicht. Im Deutschen ist das, was Paulus da wortwörtlich sagt, sehr schwer wiederzugeben. Also dieses Haben, als hätte man nicht, ist im Grunde der Versuch, dem irgendwie beizukommen. Im Griechischen sind das zwei Worte mit jeweils zwei Buchstaben, kurz und knackig. Hos, me. Ich habe mal das griechische Neue Testament mitgebracht, wer das mal angucken will. Und das taucht in diesem kurzen Abschnitt fünfmal auf. Und deswegen ist es so zielführend für diese Thematik. Und ich finde das genial, wie Paulus das so auf den Punkt bringt. Haben, als hätte man nicht. Aber noch während ich wahrscheinlich den Bibeltext vorgelesen habe, habt ihr euch gefragt, hä? Einen Mann haben, als hätte man ihn nicht. Eine Frau haben, als hätte man ihn nicht. Weinen, als weinte man nicht. Lachen, als lachte man nicht. Was soll das? Was willst du von uns, Paulus? Schwer nachzuvollziehen. Und deswegen lohnt es sich, da mal genau reinzuschauen. Ich gehe das im Einzelnen durch, was Paulus hier anspricht. Und das große Thema ist ja Ehe und Ehelosigkeit. Haben, als hätte man nicht. Ich bin ja mit Sonja jetzt mittlerweile auch, muss man rechnen, vor 2,5 Jahren hatten wir Silberhochzeit, also 27,5 Jahre verheiratet. Und wir haben auch schon Ehe-Alpha-Kurse durchgeführt. Und für uns selber immer mit Gewinn mitgenossen. Und wir sind total gerne und glücklich miteinander verheiratet, aber Wir leben in dem Bewusstsein, es ist immer wieder auch Investition. Ehe ist kein Selbstläufer. Und Ehe ist im Grunde von zwei Seiten her gefährdet, nämlich von der Erwartungslosigkeit und von der Überfrachtung mit Erwartungen. Ehe, ich will das mal ausweiten auf Partnerschaft. Das muss nicht nur auf Ehe beschränkt sein, sondern jede Partnerschaft ist gefährdet von diesen beiden Seiten. Erwartungslosigkeit und Überfrachtung mit Erwartungen. Erwartungslosigkeit, wenn ich eine Wegstrecke mit meinem Partner unterwegs bin und irgendwann das Gefühl habe, jetzt ist irgendwie vorbei. Und das vielleicht noch in Verbindung gerät mit dadurch, dass man irgendwie jemand anders noch attraktiver findet oder so, dann denkt man sich ja, okay, das war für die Zeit jetzt okay, aber jetzt brauche ich was Neues und anderes. Es ist einfach nicht mehr gut. Und das ist ja, sag mal, eine gängige Vorstellung in Richtung Beziehung, dass Leute so unterwegs sind. Und verpassen dadurch die Chance, miteinander auch in der Beziehung alt zu werden und, sag mal, die ganze Fülle, die Gott da hineingelegt hat, auch wirklich auszuschöpfen, indem man aneinander festhält durch gute und schwere Zeiten. Und ich finde solche Instrumente wie Ehe-Alpha-Kurs oder andere Sachen, die sind einfach auch deswegen genial, weil sie davon ausgehen, man muss es nicht überproblematisieren, aber man muss es ja auch gar nicht erst so weit kommen lassen, dass man in seiner Ehe in so einen Trott kommt, wo man nichts mehr voneinander erwartet. Und sich immer wieder überlegen, wie können wir ja miteinander auch weiterhin gut unterwegs sein, erfordert Investitionen. Und da schadet es nicht, wenn man sich da regelmäßig auch immer wieder inspirieren lässt. Genauso die Überfrachtung mit Erwartungen. Es gibt bis heute, also gibt es, solange ich denken kann, diese Partnerschaftssuchanzeige, Topf sucht Deckel. Kennt ihr vielleicht. Das ist ja mit dem Augenzwinkern sozusagen formuliert, aber die mögliche Haltung, die dahinter steckt, könnte ja sein, nur wenn ich mein ideal passendes Gegenüber finde, nur dann kann meine Beziehung dann auch glücklich werden. Und dann könnte es passieren, dass man sein Leben lang nach diesem Idealpartner unterwegs ist und daran vorbeilebt, dass es diesen Idealpartner für einen vielleicht gar nicht gibt, sondern dass wir Menschen sind, ganz menschlich, und natürlich sind so Sachen wie Romantik, Liebe auf den ersten Blick, das sind ja schöne Dinge, ist ja auch nicht selbstverständlich, vor 200 Jahren spielte das noch nicht so die große Rolle, aber die Vorstellung, dass dieser Idealpartner auf mich wartet, irgendwo im Kosmos, das scheint mir ja ein Spiegel da oder ein Symptom dafür zu sein, dass wir vielleicht mit zu hohen Erwartungen unterwegs sind in Sachen Partnerschaft. Also wer von seinem Partner das ganze Glück auf dieser Erde erwartet, der wird schwer enttäuscht werden. Heißt ja nicht, dass man in einer Partnerschaft nicht glücklich miteinander sein kann, aber wenn ich darin alles Glück suche, dann lebe ich auch nicht demgemäß, wie Gott uns angelegt hat. Und Gott hat uns so angelegt, dass die Sehnsucht in uns noch viel größer ist und dass ein Mitmensch alleine das nicht füllen kann, sondern letztlich nur Gott diese Sehnsucht in uns stillen kann. Konkret auf das, was Paulus hier meint mit eine Frau haben, als hätte man nicht, einen Mann haben, als hätte man ihn nicht, kommt ja von der Frage her, ob Ehe denn überhaupt noch sinnvoll ist, weil ja alles Christus dienen muss. Und ich glaube, wir müssen auch innerhalb der Partnerschaft uns immer wieder wechselseitig freigeben für dieses Ziel, aber wir müssen da auch nicht irgendwie komisch werden. So nach dem Motto, wenn ich schon, sag mal, den Moment genieße in den Armen meiner Frau, ist das schon fast verwerflich. So war ja ein Teil der Korinther unterwegs. Und dazu passt sehr schön ein Wort von Bonhoeffer, der genau in diese Richtung dann mal formuliert, dass ein Mensch in den Armen seiner Frau sich nach dem Jenseits sehnen soll, das ist milde gesagt eine Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott. Ich finde, treffender kann man es nicht formulieren. Also wir dürfen das, was uns hier in dieser Schöpfung geschenkt wird von Gott, dürfen wir genießen und feiern, aber wir müssen darin nicht das ganze Glück auf Erden sehen, sondern dürfen offen dafür bleiben, was Gott noch im Sinn hat. Jetzt noch ein Wort zur Ehelosigkeit, denn das ist auch ein wichtiges Thema. Für Paulus ist sowohl die Ehe eine Gabe Gottes, aber auch die Ehelosigkeit kann eine Gabe Gottes sein, ein Charisma. Und ich fand zu dieser Frage einen sehr hilfreichen Briefwechsel, wo jemand als Single mal ganz offen und ehrlich darüber spricht, wie sich das anfühlt. Und ich finde, da steckt sehr viel Wegweisendes drin. Es geht um eine Frau, die dann auf die Frage antwortet, ob sie sich bewusst für ihr Single-Leben, für die Ehelosigkeit entschieden hat. Und sie antwortet, bewusst entschieden, das würde ich so nicht sagen. Ich wollte nicht als Single leben, aber diese Karte wurde mir zugeteilt. Ich musste mich fragen, was mache ich jetzt damit? Ich wollte mein Leben nicht mit dem Warten auf den Märchenprinzen verbringen. Ich wollte es in die Hand nehmen. Es gab harte Jahre, in denen ich auf viele Hochzeiten eingeladen war und mich gelegentlich fragte, was eigentlich mit mir nicht stimmte, weil ich immer noch allein war. Als ich 40 wurde, änderte sich das. An meinem 40. Geburtstag habe ich in mein Tagebuch geschrieben, was ist eigentlich gut an dieser Situation? Dann habe ich die Namen von Menschen notiert, denen ich meine Zeit und Kraft und Liebe gewidmet habe, weil ich allein war und Zeit dafür hatte. An die 300 Namen kamen zusammen. Die nächsten 10 Jahre waren für mich wunderbar. Ich durfte erfahren, dass ich anderen etwas bedeute und für sie wichtig bin. Das hat mir auch über manche harten Zeiten hinweggeholfen. Mit 52 wünschte ich mir immer noch einen Ehepartner, jemanden, mit dem ich mein Alter teilen konnte, der einfach da war. Von Ignatius von Loyola ist hier gemeint, lernte ich etwas über die Indifferenz, dass ich mich nicht krampfhaft an diesem Wunsch klammern muss, sondern ihn sozusagen in geöffneten Händen halten darf. Irgendwann habe ich gesagt, Gott, ich werde nicht mehr dafür beten. Du weißt ja, wie es in meinem Herzen aussieht. Was immer du mir geben willst, Ehe oder Ehelosigkeit, nehme ich als Geschenk von dir an. Was ich wirklich will, bist du. Und dann flossen Tränen. Über den Verzicht, aber auch aus einer neuen tiefen Gelassenheit. Und etwas ganz Entscheidendes wurde mir klar, diese Sehnsucht nach einem Partner war nur der äußere Ausdruck einer inneren Sehnsucht, einer Sehnsucht nach Gott. Das war ein sehr bedeutsamer Moment für mich. Gott hat mir tatsächlich völligen Frieden in dieser Frage geschenkt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr für mich, ob ich heirate oder nicht. Mich hat das sehr berührt, weil man dieses Ringen fast ein Leben lang dieser Frau abspürt bei dieser Frage. Und total schön, dass sie am Ende auch Frieden darüber findet und zwischendurch ja auch so Abschnitte hat, wo sie gelassener mit diesem manchmal ja auch wunden Punkt umgehen konnte. Ehelosigkeit, weinen und sich freuen, weinen als weinte man nicht, ist das etwa auch diese Tugend der Unbekümmerlichkeit? Glaube ich nicht, dass Paulus das meint, sondern, oder dagegen spricht ja auch, dass im Predigerbuch und auch an anderen Stellen der Bibel steht, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit und auch Tanzen hat seine Zeit, steht da drin. Also ne, das hat jeweils seine Zeit und braucht ja seine Zeit. Trauer kann man nicht einfach kurz abhaken, sondern braucht auch seine Zeit. Total wichtig. Und auch da gibt es ja, auch manche schräge Frömmigkeit, wo sich Leute, ist heute glaube ich nicht mehr so stark, aber war vor 30 Jahren in manchen Gruppierungen noch ausgeprägt, nach dem Motto, allzeit fröhlich sein im Herrn, ließ man nicht mal Trauer zu. Und das geht nicht. Also das ist hier auf keinen Fall gemeint, sondern wir sollen weinen und wir dürfen lachen. Das gehört dazu zum Leben, aber wir sollen uns jeweils darin nicht verlieren. In der Trauer, die braucht ihre Zeit, aber dann muss man irgendwo Kraft schöpfen, wieder nach vorne gucken zu können. Ich glaube, in diese Richtung geht das, was Paulus hier meint. Und andersrum auch nicht abheben in dem, was zu feiern ist, worüber wir uns freuen können, sondern geerdet bleiben und ja, sich nicht von den eigenen Erfolgen leiten lassen oder bestimmen lassen, sondern davon, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, so wie das in dem aktuellen Monatsspruch auch zu finden ist. Dann geht es ja noch um Geld und Besitz. Und nicht nur in diese Richtung passt die Fastenzeit ja gut. Fastenzeit, ich finde, du hast das schön erläutert, was da für Potenzial drinsteckt, nicht nur der Verzicht, sondern eben auch die Möglichkeit, diese Zeit sinnvoll zu füllen. Das, was vielleicht auch im Laufe einer Wegstrecke verloren gegangen ist, Zeiten mit Gott zu reservieren, wieder neu zu entwickeln, einen neuen Anfang zu machen, auch dazu dient die Fastenzeit. Und wer noch Lust hat, wir haben ja letzten Mittwoch eine Fastengruppe gestartet, über den ganzen Bezirk sind 15 Leute, da kann jeder mitmachen, auch wenn man nicht fastet. Immer mittwochs abends treffen wir uns und man kann immer noch einsteigen. Die Zeit ist knapp und am Ende sagt Paulus, ich möchte aber, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen macht. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du ja den Tod auf dich genommen hast und dass du den Tod besiegt hast, auferstanden bist und dass wir daran glauben und festhalten dürfen, dass du mal wiederkommst, dass diese Welt nicht das Letzte ist, sondern dass wir auf eine neue Schöpfung zugehen, dass du es bist, der am Ende alle Tränen abwischen wird, lauter Verheißungen. Und du siehst, was sie uns hier im Hier und Heute bedeuten und siehst auch, wie es uns geht mit den Dingen dieser Welt, mit den guten Dingen, die wir genießen dürfen, aber auch mit den Dingen, die uns vielleicht belasten können. Und ich möchte danken für diese Einladung, dass wir immer wieder den Blick auf dich richten und bei allem, was uns begegnet, immer wieder auch prüfen, wie sehr uns Dinge vielleicht auch binden. Danke für diese Einladung, dass wir uns von nichts gefangen nehmen lassen müssen, denn in dir haben wir die Freiheit. Und ich möchte dich bitten, dass da in unserem Leben, wo diese Freiheit und Gelassenheit ein Stück weit verloren gegangen ist, dass du uns hilfst, da ja wieder den Blick auf dich zu richten und von dir her Kraft und Liebe und Motivation zu empfangen. Und das ganz bewusst mit einzubeziehen in unseren Alltag. Du siehst auch, wo wir selber getroffen sind von Trauer, wo uns ja liebe Menschen vorausgegangen sind, wo Menschen gestorben sind, wir nicht wissen, wo sie geblieben sind, was sie für sich selber hoffen durften oder dürfen. Und siehst auch, ja, den Trauerfall hier in Lammertsfehn. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du diejenigen, die besonders betroffen sind, tröstest. Und dass du ihnen zeigst, dass wir in dir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht. Und dass du uns immer wieder hilfst, genau diese Tatsache in unser Leben hier und heute mit einzubeziehen. Danke, dass ja, du der Lebendige bist und dass wir bei dir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Amen.